August 1992. Tausende Lichtenhagener klatschen Beifall, während das von Vietnamesen bewohnte Sonnenblumenhaus und die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, von Rechtsradikalen und Anwohnern attackiert wird. Tagelang. Es brodelte schon lange. Die Asylbewerber kampierten zum Teil wochenlang vor der völlig überbelegten ZAST. Obdachlos müssen sie Tag und Nacht auf der Wiese verbringen, essen, schlafen, ihre Notdurft verrichten, ihre Kinder wickeln. Die Stadt weigert sich, mobile Toiletten aufzustellen. Ein anonymer Anrufer kündigt die Krawalle bei den norddeutschen neuesten Nachrichten an. Die Zeitung druckt den Aufruf am nächsten Tag ab. Und der Rechtsextremist Michael Andrejewski verteilt 100.000 Flugblätter in Lichtenhagen und Umgebung. Rostocks Ausländerbeauftragter Wolfgang Richter.
Andrejewski hatte im Vorfeld ein Flugblatt verfasst und in diesem Flugblatt wurde also auf massivste und übelste Weise Stimmung geschürt, Rassismus betrieben und die Deutschen in Stellung gegen diese Flüchtlinge gebracht.
Widerstand gegen die Ausländerflut ist der Titel der Flugblätter. Schon bald gilt Andrejewski als ideologischer Brandstifter von Rostock-Lichtenhagen.
Das lässt schließen auf mangelnde Sachkenntnis,
sagt Michael Andrejewski.
Erst muss man das Flugblatt gelesen haben, da steht, da wird kein Bezug genommen auf dieses Asylbewerberheim. Es wird nur generell von Ausländern gesprochen. Es wird zur Gründung einer Bürgerinitiative aufgerufen. Es wird überhaupt nicht zur Gewalt aufgerufen. So gesehen ist das Schwachsinn.
Über die Ausländer heißt es dort: Heute haben wir 6 Millionen. Sie nennen sich Einwanderer und erzählen uns, Deutschland gehöre jetzt auch ihnen. Das Flugblatt, herausgegeben von der Aktion Rostock bleibt deutsch, ist unterzeichnet von Andrejewski. Der Berufsrevolutionär von rechts, wie er sich selbst nennt, ist Jurist und versteht es, sich nicht angreifbar zu machen. Dennoch macht er immer wieder und bis heute unmissverständlich klar, worum es ihm geht.
Ich kann die Motive für solche Taten generell nicht verstehen, aber dass die Leute wütend waren, kann ich verstehen.
Viele Rostocker haben in den letzten 15 Jahren für ein anderes Rostock gekämpft, für eine offene und tolerante Hansestadt. Auch junge Rostocker, die sich an die Ausschreitungen gar nicht erinnern können. Solche wie Erik Buchwald. Der Schüler führt Besucher durch eine Wanderausstellung zum Thema.
Ich fand das eigentlich sehr interessant, weil ich wusste von Lichtenhagen vorher noch gar nichts. Und von daher dachte ich, es gibt bestimmt auch sehr viele andere Leute, die das nicht wissen. Und so kam mir dann die Idee, ja, man könnte es auch hier nach in unsere Schule bringen. Und das habe ich dann irgendwie organisiert, mit Hilfe von Lehrern und Freunden und Frau Fasnacht natürlich.
Lena Fasnacht vom Rostocker Verein Bund Stadt Braun hat die Ausstellung mitinitiiert.
Weil wir meinten, eine ganze Menge, nicht nur Aufklärungsbedarf, was damals passiert ist, oder auch Bedarf zu zeigen, was seitdem passiert ist, um ein Stück weit auch Rostock vielschichtiger darzustellen, als es über die Medienberichterstattung von 92 transportiert worden ist. Aber wir meinen, es wäre auch wichtig, zu diesem Anlass ein Stück zu prüfen, wie der Konsens in der Bevölkerung eigentlich aussieht.
Hoffnungsvolle Zeichen aus Rostock. Aber es gibt auch andere Stimmen. Momentaufnahmen rund um das Sonnenblumenhaus, aufgenommen im Sommer 2007, 15 Jahre später.
Da haben hier noch keine normalen Leute drin gewohnt. Da waren noch Vietnamesen drin und ach, was war hier nicht alles drin?
Dass die natürlich eine völlig andere Einstellung oder so haben oder eine andere Kultur haben, ist ja völlig klar. Das hat natürlich den Leuten hier so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat die abgestoßen.
Klar waren wir auch mit dabei, aber mit Steine schmeißen, ordentlich mit Steine geholt vorne von der Schienen. Ja, war nicht schlecht.
Die Wanderausstellung über die Pogrome wurde aus Anlass des 10. Jahrestages erstellt und eigentlich sollte sie zum 15. Jahrestag grundlegend überarbeitet werden. Das ging nicht, dafür benötigte Zuschüsse wurden vom Land nicht bewilligt. Deswegen müssen sich die Initiatoren vorerst mit der bestehenden Präsentation begnügen. Bis vor kurzem hat Erik Buchwald sie an einem Rostocker Gymnasium seinen Mitschülern erläutert.
Also es besteht aus 3 Teilen. So. Zum einen betrifft es die Ereignisse an sich selbst, so von wegen, was ist geschehen, wer ist da drin integriert mit drin, die Roma und Sinti, die Rechtsradikalen, die Politiker, wir haben ja auch so eine Tafel mit Sprücheklopfe, nennt sich das, hier hinter. Und das geht dann Politiker, Aussagen von Politikern.
Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Und ich hoffe, dass die jüngsten Beschlüsse der SPD, sich an einer Grundgesetzergänzung zu beteiligen, endlich den Weg frei machen?
Innenminister Seiters am 24. August 1992 auf einer Pressekonferenz in Rostock. Zu dieser Zeit nähern sich die Ausschreitungen dem Höhepunkt. Bereits den dritten Tag in Folge herrschen in Lichtenhagen Hass und Gewalt. Die Asylbewerber aus der Zast sind bereits evakuiert. Jetzt vergreift sich der Mob an dem von Vietnamesen bewohnten Sonnenblumenhaus. Ein Team des ZDF-Magazins Kennzeichen D will aus Lichtenhagen berichten. Mit dabei der Praktikant Jochen Schmidt, heute Fernsehjournalist beim Hessischen Rundfunk.
Wir sind in dieses Haus gegangen, eigentlich um eine klassische Reportage zu machen. Da gibt es Menschen, die werden seit Tagen bedroht und die sind in diesem Haus mehr oder weniger isoliert. Und mit denen wollten wir reden, wie es ihnen geht, wie sie diese Angriffe erlebt haben, was sie über die Deutschen denken und ob sie sich denn arg wohlfühlen in diesem Land. Das wären alles so Fragen gewesen, die man hätte stellen können und die wir am Anfang ja auch gestellt haben, bis dann der Sturm auf dieses Haus losging und wir selbst nicht mehr rauskamen und wir selbst zu den Belagerten waren.
Unaufhörlich fliegen Steine in die Fenster des Sonnenblumenhauses. Jeden Treffer quittieren die zu Tausenden umherstehenden Lichtenhagener mit Beifall. Irgendwann fliegen Molotow-Cocktails, dichte Flammen schlagen aus dem zweiten Stock, fressen sich langsam nach oben. Und die johlende Masse hindert die Feuerwehr am Löschen. Die Polizei greift nicht ein.
Die Polizei hatte sich zurückgezogen. Offizielle Version bis heute. Man habe sich neu organisieren müssen. Man sei zerrieben gewesen. Man habe erstmal wieder die Truppe sammeln müssen. Wir haben in der Nacht allerdings noch, damals mit Kennzeichen D, Interviews gemacht mit Einsatzleitern von Hundertschaften, die uns bestätigt haben, dass sie die ganze Zeit in der Nachbarschaft standen und zusehen mussten und keinen Einsatzbefehl bekamen. Auch auf Nachfrage keinen Einsatzbefehl bekamen. Man hat sie nicht angefordert. Sie haben zugesehen. Warum auch immer.
Und im Sonnenblumenhaus fürchten 120 Vietnamesen und das Kennzeichen D-Team um ihr Leben. Zur Schicksalsgemeinschaft gehört auch der Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter, der während der gesamten Ausschreitungen den Asylbewerbern und Ausländern beigestanden hat.
Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lüttenklein hat es nicht begriffen. Die haben es nicht begriffen, was hier vorgeht.
Und dann war es ruhiger, weil offensichtlich Feuer und Qualm dort unten so massiv war, dass diese Gewalttäter sich dann aus dem Haus selber auch zurückgezogen hatten. Wir hatten in der sechsten Etage uns verbarrikadiert, wenn dort jemand hochgekommen ist, dass wir versucht hätten, die dort abzuwehren. Und dann wurde dieser Qualm immer schlimmer, der durch die Treppenhäuser, durch den Fahrstuhlschacht nach oben zog.
Es war eine Situation, wo es atmen schwer wurde, weil der Rauch hochzog. Es ist eine Situation, wo wir alle mal für einen Moment still geworden sind und wo jeder für sich ein Resümee gezogen hat und an die gedacht hat, die man vielleicht nicht mehr wieder sieht. Das hat es gegeben, das gab es für uns alle. Und es gab auch in der Situation Abschiedsbriefe.
Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird.
Sagt der damalige Ministerpräsident Seite, ebenfalls auf der Pressekonferenz in Rostock, ebenfalls zeitgleich mit dem Höhepunkt der Krawalle. Derweil kämpfen sich die Eingeschlossenen im Sonnenblumenhaus die Treppen hinauf, Stockwerk um Stockwerk. Aber die Dachluke ist verrammelt. In letzter Minute gelingt es ihnen, einen Ausgang aufzubrechen und über das Dach zu entkommen.
Hätten man uns entdeckt von unten, dass wir auf dem Dach sind, hätten sie durch jeden anderen Aufgang im Haus hochgehen können, auch aufs Dach. Und es hätte dann zu einer Konfrontation auf dem Dach kommen können. Und das war das, wo wir wirklich am meisten Angst hatten davor. Und deshalb haben wir uns auf dem Dach auch wirklich nur kriechend bewegt und sind dann ein paar Aufgänge weiter, da wo also die normalen deutschen Mieter wohnten, runtergegangen. Wir haben dort an jeder Haustür geklingelt, um Hilfe zu bekommen. aufgemacht hat einer.
Jochen Schmidt hat die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen akribisch nachrecherchiert und ein Buch darüber geschrieben. Er ist davon überzeugt, dass die Politik die Ausschreitungen vorsätzlich eskalieren ließ, um die SPD zum Einlenken in der Asylfrage zu bewegen. Sein Buch, es heißt Politische Brandstiftung.
Das ist ja genau das Problem bei Rostock-Lichtenhagen und der Aufarbeitung von dem, was vor 15 Jahren geschehen ist. Dass man die Wahrheit bis heute noch nicht kennt. Und man eigentlich nur an die Wahrheit rankommt, wenn man mit denen, die am Montagnachmittag in einer sehr prominenten Runde zusammengesessen haben, reden könnte, die zu einer Zeit zusammengesessen haben, als dieser Polizeieinsatz komplett in die umgekehrte Richtung lief, nämlich nach hinten. Das waren ganz prominente Leute. Das war der Bundesinnenminister Seiters, der extra eingeflogen war. Das war der Ministerpräsident Seite, der damalige. Das war der damalige Landesinnenminister Kupfer. Das war der Polizeichef von Rostock, Cordus. Und das war der Chef des LKA, Frick. Die haben alle zusammengesessen an diesem Nachmittag und beraten, wie man denn damit umgehen könne, dass da plötzlich diese Krawalle ja doch auf der Wiese immer heftiger werden. Und in dieser Zeit werden Hundertschaften abgezogen, neue werden nicht genehmigt, Informationsstränge brechen plötzlich zusammen, der Einsatzleiter vor Ort, dem wird sein Beamter, der für ihn als rechte Hand fungiert, abgezogen. Jede Menge Dinge passieren dort plötzlich, genau zu dieser Zeit, als die Herren dort zusammensitzen. Und da ist die Frage schon erlaubt, ob es denn da wohl einen Zusammenhang gibt. Es gibt viele Indizien dafür, dass es einen Zusammenhang gibt.
Einen Beweis für seine These hat er allerdings nicht. Die Teilnehmer der Sitzung standen ihm für Gespräche nicht zur Verfügung. Außer einem, Polizeichef Cordus, nachdem er den mittlerweile in Spanien lebenden Pensionär telefonisch ausfindig gemacht hatte.
Und ihm die Frage gestellt habe natürlich, was denken Sie denn, also war das was so passieren sollte? Und er darauf ja geantwortet hat. Und er sagt, er ist es nie losgeworden, diesen Verdacht, dass da irgendwas Politisches dahinter steckt. Wenn man dann weiterfragt, was meinen Sie denn, was politisch wohl dahinter steckt? Dann kommt dann sehr schnell die Antwort, ab hier kein Kommentar mehr. Was auch eine Antwort ist, wenn man weiß, wer am Nachmittag zusammengesessen hat.
Zum 15. Jahrestag der Ausschreitungen ist die Wanderausstellung nun in Berlin zu sehen. Erik Buchwald kann die Ausstellung nicht in die Hauptstadt begleiten, aber er weiß nun, worum es geht, und er wird sein Wissen an andere weitergeben.
Ein zweiter Teil ist dann eben auch die Rechtsradikalen. Wir haben hier, also es wird darauf eingegangen, was sind Rechtsradikale, wie äußert sich das und Gedankenwege zum Beispiel, wird versucht, die Argumentation zu widerlegen. Zum Beispiel, menschliche Kulturen können nur in Reinform existieren. Das ist ja ganz klar rechtsradikaler Ausspruch, sozusagen Deutsche rein, Ausländer raus, so in diesem Sinne.
Dennoch ist das ein Argument, das oft genug verfängt. Das weiß auch der Rechtsextremist Andrejewski, der mit den Flugblättern 1992. Auf die Frage, wer seiner Ansicht nach ein Recht hat, hier zu leben, antwortet er.
Das ist erstens eine Frage der Abstammung.
Was bedeutet Abstammung?
Abstammung bedeutet, wenn Sie von einem Volk abstammen, wenn Sie Eltern haben, die dazugehörten, gehören Sie in der Regel auch dazu.
Mit anderen Worten, Ihr Programm beruht darauf, Deutschland homogen deutsch zu halten.
Im Wesentlichen. Das ist unser Begriff für eine gerechte Gesellschaft. Wir meinen, gerechte Gesellschaft ist am leichtesten möglich in einem homogenen Nationalstaat.
Heute, 15 Jahre später, sitzt Andrejewski für die NPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und kann jetzt auf Staatskosten vom Rednerpult aus den homogenen Nationalstaat propagieren. Den aber kann es niemals geben. Auch das ist ein Thema der Lichtenhagener Wanderausstellung, der Schüler Erik Buchwald.
Ja, und der dritte Teil bezieht sich dann auf Völkerwanderung zum Beispiel. Es wird erklärt, warum wandern die überhaupt. Und das Wandern, ich finde diesen Spruch so gut, Wanderung ist eine Konstante in der Geschichte.
Die Vietnamesen im Sonnenblumenhaus kamen ab Anfang der 80er nach Rostock. Sie waren gefragte Arbeitskräfte in der DDR. In einem Rostocker Café. Treffen mit Fuhren Kollert. 1992 musste sie ansehen, wie die Flammen sich in das Haus fraßen, in dem sich 120 ihrer Landsleute aufhielten.
In diesem Haus habe ich auch 10 Jahre lang gewohnt. Das war ja das betriebsinterne Wohnheim vom Überseehafen. Da habe ich auch gearbeitet. Deswegen hatte der Überseehafen uns auch hierher geholt.
Auch in der DDR rief man Arbeitskräfte und auch in die DDR kamen Menschen. Die meisten haben Rostock nach den Ausschreitungen nicht verlassen. Die Vietnamesen blieben und sie waren es, die als Reaktion auf die Ausschreitungen einen deutsch-vietnamesischen Freundschaftsverein gegründet haben. Zusammen mit Wolfgang Richter, der auch heute noch Ausländerbeauftragter von Rostock ist.
Oh, da kann ich Ihnen aber ganz stolz sagen, dass wir mit dem 15-jährigen Bestehen jetzt wirklich sehr, sehr viel in dieser Stadt und sogar über die Grenze hinaus sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, indem wir sagen, Förderung der gegenseitigen Akzeptanz und Verständigung verschiedener Ethnien für ein gegenseitiges friedliches Miteinanderleben in Rostock, berufliche und sprachliche Förderung für alle Migranten.
Ich denke, dass politisch Verantwortliche in dieser Stadt sehr wohl begriffen haben, dass es hinsichtlich der Integration von Ausländerinnen und Ausländern da etwas passieren muss, dass die Stadt eine aktive Rolle und eine aktive Position dabei übernehmen muss. Das hindert nicht Menschen in dieser Stadt daran, bei der letzten Landtagswahl eben NPD zu wählen und anfällig zu sein für rechte Parolen, auch für ausländerfeindliche Parolen, für Rassismus.
Im ansonsten studentisch alternativen Rostocker Stadtteil Kröpeliner Torvorstadt sorgt seit Monaten ein rechter Szenenladen für Unruhe. Ganz offen zeigen dort NPD-Funktionäre durch Demonstrationen und Besuche ihre Verbundenheit zur gewaltbereiten Neonazi-Szene.
Unsere Lampe ist die Überzeugung, dass wir diesen Parteienstaat von unten nach oben umkrempeln müssen, damit es eine Zukunft für die deutsche Jugend und damit für das deutsche Volk gibt, liebe Freunde.
Das ist ein Anlass für einen großen Aufschrei hier und der Protest dagegen wird nicht nachlassen, bis der Laden früher oder später geschlossen ist. Also das ist ein Zeichen für ein Bewusstsein hier in der Stadt. Unabhängig davon kann man die Situation nicht schönreden. Ich meine, die NPD hat auch in Rostock 5% Zweitstimmen hier gekriegt. Und das ist eine Menge. Und das verteilt sich dann nicht gleichmäßig über die Stadt, sondern konzentriert sich auch mit höheren Prozentzahlen dann in gewissen Stadtteilen.
In den Neubaugebieten um Rostock-Lichtenhagen erreichte die NPD bei der Landtagswahl im letzten Jahr zwischen 6,1 und 8,2%.
Erster Stock.
Im längst sanierten Sonnenblumenhaus leben heute fast nur Deutsche und kaum eine Handvoll Vietnamesen. Auf dieser Treppe flohen vor 15 Jahren 120 Menschen vor dem Tod, während diese Republik eine andere wurde. Ab dem 6. oder 7. Stock kann man die Ostsee und den Strand von Rostock-Warnemünde sehen. Es ist kaum vorstellbar, wie Menschen so unmenschlich sein können. Menschen, denen dieses sanftmütige Meer so nahe ist.